So, wir waren stehen geblieben in der Zeit von 78 bis 82 im Dispositiv Arcade, was ich aber im Wesentlichen mit Ihnen ja schon, oder was mit Ihnen ja schon in der Klassiker der Spielegeschichte durchgegangen wird. Für diejenigen, die das nicht hören, also gehe ich das im Schnelldurchlauf hier durch. Wir waren letzte Woche stehen geblieben bei Donkey Kong, also dem ersten Arcade-Spiel 81 mit, naja, zumindest mit dem Anspruch, sowas wie eine Story zu haben. Also das ist irgendwie, es gibt eine Rettungsmission, es gibt Figuren, die miteinander in Beziehung stehen. Also all das, was in den Space-Shootern und Sportspielen vorher noch nicht mal angedeutet wurde. Und diese Figur der Damsel in Distress, also wenn schon eine Frau, dann muss sie auch gerettet werden. Das nimmt alles hier seinen Anfang, aber ist natürlich viel älter als Computerspiele, so als Thema in den Abenteuerfilmen und Actionfilmen ist das natürlich viel älter. Arcade bringt sich halt so mit dem Tube-Shooter voran oder Vertical Scroller in Xevious 82 mit Multi-Level-Shoot'em-Ups, also gerade Scramble, was ein richtiges, so ein Side-Scroller ist, womit man die Umgebung auch narrativ einsetzen kann. Und es gibt eine Dramaturgie, wie sie sich langsam zu der Stadt hin bewegen. Und das geht, weil das Bild halt immer permanent nach rechts, von rechts nach links wandert. Dann gibt es verschiedene Level, durch die sie sich durcharbeiten, die sie freischalten können. Es gibt, mit Frogger kommt so eine weitere Ikone des, also zumindest der 80er, 90er Jahre. Ich weiß nicht, ob Frogger heute noch so bekannt ist. Der Frosch, der einfach über die Straße will und dann über den Fluss, um in seine Häuser zu gelangen. Ist ein sehr einfaches, eigentlich auch so ein Plattformerspiel mit beweglichen Plattformen, aber sie müssen halt nicht auf die Plattform drauf, auf die Autos, sondern sie müssen genau dazwischen ziehen. Also sie müssen von den Plattformen, dürfen sie nicht erwischt werden. Aber von der Mechanik her ist es sehr ähnlich wie in so ein Jump-and-Runner-Spiel. Oder Parallax-Scrolling in Moon Patrol, also schon der frühe Versuch, in die dritte Dimension vorzudringen. Hier jetzt auf Sprite-Basis, wir hatten das ja schon gesehen mit Vektorgrafiken, Battlezone. Also es ist klar, all diese Spiele wollen eigentlich fotorealistisch sein. Sie wissen noch nicht, wie sie es machen. Und versuchen das dann halt über ihre Art und Weise mit Farbgebungen oder verschiedenen Tricks. Simulation und Product Placement in Pole Position hatte ich in der Vorlesung Rennspiele ja einiges zu gesagt. Dass man hier schon früh anfängt, Rennstrecken, echte Rennstrecken zu übernehmen in den Computer, um auch bei Sportspielen dieses Gefühl oder bei Rennspielen dieses Gefühl, wirklich dabei zu sein. Und wir simulieren hier die Übertragung des Rennens, wie man es so kennt. Oder am Anfang sind sie ja noch im Cockpit drin und später dann werden sie zunehmend in die Kameraperspektive rücken. Man simuliert dann nicht mehr das Rennen, sondern die Übertragung des Rennens. Der Twin-Stick-Shooter, der heute so selbstverständlich ist, dass sie zwei Daumen haben, mit dem einen bewegen sie sich, mit dem anderen bewegen sie vielleicht die Kamera oder die Richtung, in die die Aktion stattfindet. Das war 1982 noch ganz ungewöhnlich. Sie hatten dieses Kabinett mit zwei Joysticks und bei Robotron 2084 müssen sie halt die Familie vor den Robotern retten und bewegen sich mit dem linken Joystick und dem rechten wird geschossen in die Richtung. Das war eine ganz ungewöhnliche Steuerung bis in die 90er Jahre. Wo dann die Controller auch zunehmend einen Doppel-Joystick bekommen, um die Steuerung zu übernehmen. Defender hatte ich schon gesagt, das Side-Scrolling 1980 ist, also hatte ich auch schon in der Schmapp-Vorlesung, wo sie nach links und rechts steuern können. Battlezone, hier ist es nochmal, als 3D-Wireframe-Spiel, wiederum zur Simulation, dann verwendet der Ausbildung von Panzerpiloten von der amerikanischen Militär. Hintergrundmusik taucht auf, also all das sind so Elemente, auch das hatte ich schon erwähnt, all das sind so Elemente der Computerspielgeschichte, die Anfang der 80er, sobald es technisch möglich ist, werden die umgesetzt und sie tauchen in der Regel zuerst mal im Dispositiv der Arcade auf. Nur um zu betonen, dass das hier so der technische Impulsgeber ist. Das Dispositiv der Mainframes, also der großen Rechner, die in den Laboratorien oder den Kellergeschossen der universitären Rechenzentren stehen, die waren ja über Jahrzehnte die wesentlichen Treiber der Computerentwicklung, aber für die Computerspielgeschichte endet ihr Einfluss mit den Homecomputern. Also es gibt eigentlich kaum noch Spiele, die zuerst auf Mainframe entwickelt werden, weil sich die Leute, die Spiele gerne entwickeln, dann doch zu Hause das auf ihrem Homecomputer ausprobieren. Die sitzen vielleicht tagsüber im Rechenzentrum oder in den Laboren, aber wenn sie eine Idee haben, setzen sie das abends um. und versuchen das nicht in der wenigen Zeit, die sie an diesen Großrechnern haben, das dort zu programmieren. Also wir hatten ja so Adventure-Spiele, Simulatoren, das war ja alles auf diesen PDPs programmiert, aber die Homecomputer übernehmen deren Einfluss für so eine Graswurzel-Spieleentwicklungsszene. Also deren dispositive Strukturen ist die hohe Rechenleistung, auch im Vergleich zu Arcade natürlich, also mehr als an so einer Mainframe geht gar nicht. Eine geringe Multimedia-Leistung, weil sie überhaupt nicht auf die Ausgabe von Grafik, Sound oder dem interaktiven Eingaben darauf ausgelegt sind. Sie sind aber vernetzt im frühen Internet, wodurch dann bestimmte Spiele möglich werden. Sie haben eine exklusive Nutzung, das ist kein öffentliches Gerät, was wiederum die Verbreitung der Spiele entsprechend behindert. Und insgesamt eine spielfeindliche Umgebung, weil sie umgeben sind von Rechenzentrumswärtern, die sagen, Spiele haben hier nichts verloren. Und all das führt dazu, dass man, sobald es sich die Möglichkeit ergibt, dann auch zu anderen Dispositiven wechselt. Eines der innovativsten Spiele, die noch auf Mainframes entwickelt wurden, war das MUD, das Multi-User Dungeon. Was ein Text-Adventure ist, ist auch im Stile von Adventure gehalten, aber für viele Spieler. Also das ist das World of Warcraft für Text-Adventures. Sie loggen sich ein, müssen dann je nachdem auch entweder ein Abo zahlen, hatte ich ja in der Ökonomievorlesung was zu gesagt, zu den verschiedenen Geschäftsmodellen. Manchmal wird es aber auch an irgendeiner Universität gehostet, dann können Sie da kostenlos rein, müssen sich nur registrieren, weil es auch nur wenige Zugang haben, überhaupt also zu so einem Client da mitzuspielen. Dann loggen sie sich ein, geben sich so ihre Charakterwerte und treffen auf andere Spieler. Und dann wird wieder gechattet und ausgetauscht, aber dann gibt es eben auch die Möglichkeit, okay, wir gehen jetzt gemeinsam vor und wenn dann ein besonders starker Gegner kommt, und dann besiegen wir ihn gemeinsam oder wir erkunden die Dungeons gemeinsam und erfüllen unsere Quests, sodass sich dann wirklich Mehrspieler-Partys bilden, so im Stile der Pen-and-Paper-Spiele. Und relativ rasch wird das Multi-User-Dungeon zur Multi-User-Domain, weil sich auch andere diese eben so Multi-User-Umgebungen sehen und sehen auch den Vorteil für Geschäftsmeetings oder für Treffen. Wenn man nicht vom Westen nach Osten in die USA reisen will, dann kann man sich dort zu mehreren treffen und chatten. Also heute heißt es dann Chatraum. Das gab es 78 in dieser Form nicht. Da wurde das dann einfach, die Technik wurde genutzt, um vielleicht auch Lernräume einzurichten. Dann können Sie so ein Museum gestalten und Sie können dann von Raum zu Raum wandern. Also es ist halt kein Dungeon, sondern eine Domain. Und dort dann entsprechend sich die Beschreibungen der Inventarstücke holen. Das wird genutzt im Bereich der Computer-Mediated Communications-Forschung. Also wie kann Menschen miteinander reden durch die Nutzung von Computern? Also richtig erfolgreich ist es nicht. In den 90ern taucht das nochmal auf, gerade mit den Chaträumen. So diese Vorstellung, endlich sparen wir Geld für Reisekosten und die Leute müssen nicht mehr sich in Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen, sondern das kann man alles in solchen Domains machen. Aber das wird auch kein großer Erfolg werden. Nicht mal mit Videokonferenzen klappt das so gut, weil man dann feststellt, nee, dieser direkte menschliche Kontakt ist so wichtig, dass es immer nur so die zweitbeste Lösung ist. Sie kennen das ja auch, dass Sie eben mit WhatsApp vor allem die Koordination Ihres echten Lebens übernehmen. Aber die Vorstellung, dass man in diesen virtuellen Räumen, dann im Cyberspace wird es dann später heißen, also wirklich sich zu Hause fühlt, das gibt einige Menschen, denen das so geht, die halt irgendwie große Probleme haben, im sozialen Umfeld sich verbal zu behaupten. Und die fühlen sich dann sehr wohl, dass sie so eine Computerwand dazwischen haben. Aber ein Lebensmodell, wie man in den 90ern dachte, wird es nun nicht. So, dann gibt es die Homecomputer oder die PCs ab Anfang der 80er Jahre, die am Wohnzimmer-TV, also Fernsehgerät angeschlossen werden, die Homecomputer und die PCs in den Arbeitszimmern, meistens ja dann auch mit eigenem Monitor, die PCs haben keinen Fernsehausgang. Sie haben eine Tastatur für Texteingaben, sie haben einen Festspeicher, einen ganz guten Arbeitsspeicher, sodass lange Spielzeiten und auch große Spielwelten möglich sind, dass man eben nicht mehr Pay-to-Play, also das Geld regelmäßig pro Runde holt, sondern wir ganz andere Spielgenres eröffnen können, die nicht so actionlastig sind und man dem Spieler auch viel mehr Möglichkeiten gibt, die Spielwelt selber zu gestalten. Bei Homecomputern das große Problem ist die Zersplitterung des Marktes durch so viele Geräte. Also was die Computerkonsolen ausmacht, da gibt es ja dann, ne, haben wir bei den Pongs schon gesehen, Und das wird dann ganz ähnlich werden. Das crasht ja regelmäßig, der Konsolenmarkt. Und der Homecomputermarkt crasht dann auch Mitte der 80er Jahre. Und spätestens ab Ende der 80er ist dann auch Schluss. Nee, Mitte der 90er ist dann Schluss und Ende der 80er hat sich das aber alles konsolidiert. Sie haben durch die Trennung von Hard- und Softwareindustrie, die wir ja von den Konsolen schon gesehen haben, das fängt ja beim Homecomputer an. Microsoft arbeitet ja für Homecomputer, sodass es auch hier eine Spieleindustrie geben wird, aber Homecomputer ja auch für andere. Gerade Lernspiele waren ganz beliebt oder so Multimedia-Anwendungen. Homecomputer waren viel multimedia-tauglicher als andere Computer oder der PC. Also hatten Sound drin, Grafik drin und das wurde dann für eben so Lernspiel-ähnliche Umgebungen, lerne die Astronomie, das Sonnensystem, der menschliche Körper, die schönsten Kunstwerke der Welt und so, das waren solche Angebote. Es gab keine Qualitätskontrolle bei Software, im Gegensatz zur Arcade, die musste sich immer kommerziell behaupten, da wurde verteilt, wie es verteilt wurde, denn die Raubkopie war die Standarddistributionsform, also wahrscheinlich auf ein gekauftes Spiel kamen 10 bis 100 getauschte, meistens über die Schulhöfe, aber dann gab es auch entsprechende, also was, das wurde beworben in Zeitungen, so hier, ich verkaufe Disketten, schicken Sie mir leere Disketten und 20 D-Mark und dann kriegen Sie die voll zurück. Also es war zwar bekannt, dass das nicht gut ist, aber es gab irgendwie noch keine systematische Verfolgung. Oder so Computerbörsen, da traf man sich am Wochenende in irgendeiner Stadthalle und da standen die Leute alle mit ihren Disketten und da wurde halt fleißig getauscht. Das war dann schon die organisiertere Form. Aber der Hauptdistributionsort waren wirklich so, man ging zu einem Freund, hatte ein paar leere Disketten, so einen Zehnerpack dabei und ging dann gefüllt wieder nach Hause und umgekehrt. Das hatte natürlich Konsequenzen dann auch für den Markt, dass Leute da reingingen, aber also einfach keinen Gewinn machen konnten, weil sie die Produktionskosten nicht wieder einspielten. Was waren so klassische Spiele in dieser Zeit, Mystery House, also Text-Grafik-Adventure. Wir hatten ja die Text-Adventure gesehen mit Zork und Adventure. Das ändert sich. Also es war zwar eine neue Textgattung, die Interactive Fiction wurde auch groß gefeiert, aber das war gar nicht das Ziel der Macher. Die haben nicht gesagt, nee, wir brauchen diese Grafik nicht wie der Stummfilm. Der Bild stört dann nur oder beim Stummfilm stört nur der Ton. So war es gar nicht gedacht, sondern wir wissen nicht, wie wir Grafik unterbringen können. Und sobald es ging, wie hier auf dem Apple II, wurde es dann auch gemacht. Sodass es sich recht schnell aufspaltete in die Szene, die Text-Adventures weiterentwickelte und die Szene, die halt eher stärker in Richtung Grafik-Adventures ging. Unter anderem Ken und Roberta Williams, die Sierra Online gründeten, damals noch Sierra Adventure, mit Mystery House von 1980, so ein Spiel, wo sie so einen Kriminalfall in dem Haus lösen und mit der Grafik, die Sie da im Hintergrund sehen, die einzelnen Räume oder so ein bisschen perspektivisch die einzelnen Szenen dargestellt wurden. Das war schon mal ein erster Schritt und daraufhin versuchte man, die Grafik entsprechend besser zu machen. Richard Garriott, der Gründer der Ultima-Reihe, wird mit Acalabeth für den Apple II 1980 rauskommen. Da hat der Cyrus zu Rollenspielen schon so die Historie aufgemacht. Auch das selbstverständlich basierend auf Dungeons and Dragons. Sie haben eine Oberwelt, durch die laufen sie und sie haben ihre Spielerwerte, Hitpoints, Strength, Dexterity, Stamina und sie können in Dungeons gehen und da hat man wieder so eine fluchtpunktartige Darstellung der Dungeons und ab und zu trifft man auf irgendwelche Monster und dann wird gekämpft und dann wird der Schatz eingesammelt und dann geht's weiter. Also ein ganz klassisches Rollenspiel für einen Spieler, die wir ja schon auf dem Plato-System hatten, aber Richard Garriott hebt es dann eben auf die Homecomputer-Szene und begründet dann auch später mit der Ultima-Reihe die Computerrollenspiele als breites Genrephänomen. Der Personal Computer, sehen Sie ja hier im Unterschied, hat keine Farbgrafikkarte, hat insgesamt viel geringere Auflösungen und kaum Spiele im Portfolio. Im Offiziellen, da ging es um Tabellenkalkulationen und ähnliche Dinge. Selbstverständlich wurden Spiele geschrieben, also Chess wäre so eines 1981, aber ganz berühmt die Microsoft Flight Simulator-Reihe ab 82. Und das Flugsimulator zu nennen, ist schon mutig, aber man kann auch da sich, können sich mal anschauen, die Entwicklung der Flugsimulatoren von 82 bis 2016. Hier ist wie in jedem Simulator natürlich die Immersion auf allen Ebenen angestrebt. Sie wollen eine ludische Immersion erreichen, dass sie das System so getreu wie möglich nachbilden, also mit vielen Instrumenten und dann müssen sie die richtig einstellen. Sie wollen aber natürlich auch eine audiovisuelle Immersion erreichen, indem sie die Grafik verbessern und dann später die echten die echten Flughäfen lizenzieren und die richtigen Flugzeugtypen haben mit den Gewichtsklassen und allem, was man an Parametern so hat, wird in so einen Simulator gefüttert. Inzwischen können Sie mit solchen Simulatoren Ihren Flugschein vorbereiten. Also gibt es entsprechende Lehrgänge, wie man mit Microsoft Flight Simulator X Flugscheine macht. Davon ist man hier noch weit entfernt, aber der Ansatz ist erkennbar. So, das wäre die Zeit bis 82. Ich gehe jetzt, also ich mache kurz eine Pause in der Aufnahme und dann geht es weiter mit dem gleich der nächsten Folie.